Bei uns geht's jetzt gleich dann weiter mit dem vierten Vortrag im Rahmen unserer Exerzitien, die Heilige Messe, Quelle des Heils. Lobpreisen wir den Herrn nun noch mit einem Lied, bevor wir dann den vierten Vortrag hören.
Ja, der Tag ist nicht mehr weit, ich komme. So beten ja wir in der Heiligen Messe auch in der Wandlung oder nach der Wandlung, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir sind also in der Messe in diesem Spannungsbogen des Schon und noch nicht. Und wir haben im Vortrag heute Morgen gehört, dass wir die Erfahrung machen dürfen, dass im Verkünden des Evangeliums Gott sich uns gegenwärtig zu uns spricht, aber nicht nur dieser intellektuelle Vorgang des Redens und des Hörens, sondern dass das parallel gesehen wird zur Vereinigung in der Eucharistie. Wir kommunizieren gleichsam im Evangelium mit den Ohren, weil Gott sich mit uns eins machen möchte und verkünden möchte. Und da haben wir gestern auch gesagt, dass das auch der Grund ist, warum derjenige, der den Tisch des Wortes deckt, identisch sein soll mit dem, der den Tisch des Altares, des Brotes deckt. Und daher ist auch der Priester und der Diakon derjenige, der am Altar stehend, am Altar des Wortes, das Wort austeilt und dann am Altar des Brotes das Brot austeilt. Wir sehen also, dass all diese Gegebenheiten, die wir in der Liturgie haben, nicht einfach willkürliche Machtbefugnisse eines Einzelnen sind, sondern dass es ein filigranes Kunstwerk ist, das uns helfen will, dass wir ganz mit Gott vereinigt werden, dass wir ihm zutrauen, dass er wirklich mit uns etwas anfangen möchte. Ja. Wir können also sagen, das Hören des Evangeliums ist das Kommunizieren Teil 1. Gott macht sich mit uns gemein, er macht sich mit uns eins. Wir dürfen erleben, dass er den Bund jeweils mit uns erneuert. Soweit einmal der Wortgottesdienst. Und vielleicht möchte ich noch uns sagen, ich kann es jetzt den Zuhörern am Radio nicht vormalen, aber Sie können sich vorstellen, dass die Liturgie eigentlich das Erklimmen eines Berges ist, des Berges Golgotha, und wir dann aber auch wieder von diesem Berg herabsteigen und wieder herunterkommen. Und so ist praktisch die Eröffnung, der Bußakt, die Schriftlesungen, die Predigt und die Fürbitten, so diese ersten Schritte hinan, dass wir bereit sind, Gott zu begegnen auf Golgotha oder wie der Mose auf den Berg hinaufgeht, um dort Gott zu begegnen. Und jetzt treten wir quasi in diesen zweiten großen Teil der Heiligen Messe ein, der auch der Messe den Namen gibt, der Eucharistiefeier, in die Gabenbereitung. Und da betet der Priester erst einmal in alter jüdischer Tradition das Tischgebet des Volkes Israel, indem er betet: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott, antwortet dann die Gemeinde. Wir erleben also schon im Bereitungsgebet der Opfergaben, dass wir da wissen, dass sich diese Gaben, dieses Brot verändern wird, dass es nicht einfach mehr Brot ist, sondern dass es uns zum Leben dient. Brot des Lebens oder auch Brot der Engel oder Brot des Himmels, wie wir es dann auch in den unterschiedlichen Hymnen auch des heiligen Thomas von Aquin hören. Und dann wird der Kelch bereitet, und auf das möchte ich jetzt heute Nachmittag als erstes hinweisen. Da betet der Priester, wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet, zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Das ist ja, wenn man so zum ersten Mal hört und auch öfters, ein aberwitziges Gebet, würde ich mal keck behaupten. Ein Gebet, wo wir sagen, wir möchten so werden wie du. Und das kennen Sie vielleicht auch aus dem Buch Genesis, dass der Teufel dem Adam und der Eva in diesem Bildsprache erklärt, ihr könnt selber sein wie Gott. Und das ist ja diese Ursünde, dass der Mensch denkt, er könnte so werden wie Gott und will sich das Gottsein an sich reißen. Was wir dann auch Sündenfall nennen, die Loslösung von Gott. Und jetzt betet aber der Priester in kecker Weise, wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi. Und da sehen wir, jetzt wird es plötzlich nicht, da heißt es jetzt plötzlich nicht mehr, du kannst selber werden wie Gott, sondern da heißt es letztendlich, du darfst Anteil haben an der Gottheit Christi. Du kannst davon teilhaben. Und da sehen wir, was unsere Berufung ist. Also wenn Sie einen Ihrer Kinder oder Enkel oder Neffen oder Nichten oder wen Sie auch immer an Jugendlichen treffen und der fragt, wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Dann könnten wir sagen, um Gott zu werden. Sie schmunzeln, das ist wirklich fremd. Das ist wirklich fremd, aber das ist das, was Gott uns schenkt. Ja? Der Katechismusfrage des alten Katechismus, wo es heißt, warum bist du auf der Welt? Gott zu erkennen, zu lieben, ihn zu dienen und ihm einzugehen. Ja, also mit Gott eins werden ist das Ziel des Menschen. Und das ist ja die große Tragik Gottes, dass der Mensch eben meint, er könnte es selber machen und deswegen in die Sünde verfällt. Und jetzt steigt der Herr vom Himmel herab, um zu sagen, ich mach's für dich. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, dass wenn wir das wirklich verinnerlichen, geht jede Überheblichkeit, aber jeder Minderwertigkeitskomplex auch von uns von dannen, weil wir erkennen können, wir sind zu ganz was anderem berufen als zu diesem kleinkarierten Hickhack, den wir uns häufig in Gemeinden, in Pfarreien, in Vereinen, in Familien am Arbeitsplatz bieten. Da geht es darum, ob der den schöneren Schreibtisch hat oder ein Fenster mehr hat oder ob der jetzt das machen darf oder ob ich das machen darf. Da geht es darum, war doch der eingetragen, die Lesung zu lesen und jetzt ist ein anderer da, oje, oje, und jetzt gibt es einen Riesenstreit und die ganze Gemeinde ist gespalten, nur weil der Pfarrer dieses gemacht hat und nicht jenes. Und da merken wir, dass wir in diesem kleinkarierten Einerlei des Alltages uns so festmachen, dass wir das Unglaubliche, was der Herr uns anbietet, gar nicht uns fassen können, geschweige denn anzielen, weil wir so beschäftigt sind mit dem Würmerpicken im Mist, wie die Hühner tun. Wir beschäftigen uns häufig mehr mit uns selber als damit, dass wir zu etwas ganz unglaublich Großem berufen sind, nämlich, dass wir an seiner Gottheit teilhaben dürfen. Das geschieht bereits in der Taufe. In der Taufe sind wir hinein veredelt, könnten wir sagen, in diesen guten Stamm der Gottheit Jesu Christi. Wenn wir Leib Christi sind, dann dürfen wir eben aus dieser Gnade heraus leben. Und da merken wir dann gleichzeitig, um auch auf den Beichtnachmittag zu kommen, wie schädigend es dann ist, wenn der Einzelne sündigt, weil er dadurch auch dem ganzen irdischen Leib Christi schadet. Sünde ist immer auch soziologisch gesehen Schädigung nicht nur meiner selbst, sondern auch das der anderen. Also wir dürfen erfahren, dass jetzt in dieser Mitte der heiligen Feier ein ganz unscheinbares, stillschweigendes Gebet gebetet wird, was für uns eigentlich von zentralster Bedeutung ist. Weil es weist darauf hin, was wir im Evangelium gehört haben und empfangen haben und was wir in der Kommunion empfangen werden. Wir dürfen mit Christus eins werden. Wir sind nicht mehr das schwarze Entlein, das hässliche Entlein, das hinter den anderen her wackeln muss und sich ausgeschlossen fühlen muss, sondern dieses Angebot gilt jedem Menschen auf dieser Welt. Und deswegen dürfen wir das auch annehmen. Und je mehr wir uns, so sagt das Konzil auch, je mehr wir uns auch darauf vorbereiten auf die Liturgie, umso fruchtbarer können wir sie empfangen. Und darum lese ich auch immer und mache auch gern solche Einkehrtage mit diesen Texten, um immer wieder das bewusst auch zu machen, was geschieht eigentlich tatsächlich in der Messe. Ja, weil wir doch leicht in der Gefahr sind, es zu vergessen im alltäglichen Tun. Es ist aber nicht damit gemeint, dass wenn wir es jedes Mal anders machen würden, wir es dadurch besser verstehen würden. Also diese rührenden Menschen, die versuchen, jedes Mal neue Gebete zu formulieren und in Ringbuchordnern da eine Messe nach der anderen kreieren, das ist ganz rührend gemeint. Aber ich habe noch gar nie jemanden gehört, der gesagt hat, dadurch bin ich näher zu Gott gekommen. Das ist vielleicht unterhaltlicher manchmal und manchmal ganz peppig, aber letztendlich lenkt es häufig auch von dem ab, um was es eigentlich da geht. Und dann kommt das zweite Gebet des Volkes Israel über dem Kelch. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Brot des Lebens, Kelch des Heiles, Anteil an der Gottheit Christi. Dieses Angebot Gottes, du kannst jetzt da dabei sein, du bist derjenige, der hier auch handelt. Deswegen ist es so, dass ich während der Gabenbereitung im Normalfall eigentlich kein Lied singen lasse, weil ich den Menschen die Gelegenheit geben möchte, dass sie gerade in der Gabenbereitung tatsächlich ihre Gaben bereiten können, sprich das, was sie an Anliegen oder sonstigen Dingen mitbringen und sich selber mitbringen, auf den Altar legen können. Ich habe ja einen relativ großen Kelch von meiner Familie zur Priesterweihe geschenkt bekommen. Und da sagen manche manchmal flapsig, Herr Pater, Sie haben aber einen großen Durst. Und da sage ich, nein, das ist weder weniger für meinen Durst als für Sie, der Sie da auch hineinpassen müssen. Ja, weil es ist so, dass tatsächlich dieses Einsammeln, das ist, wir haben es ja gestern schon mal gesagt, dieses äußere Zeichen der Opferung, dass wir die Gaben sammeln, aber eben auch, dass wir die Dinge, die wir mitbringen, dahinlegen. Und ich glaube, letztendlich ist das Wesentlichste in der Opferung, der Gabenbereitung, dass wir uns selber bringen. Dass wir bereit sind und sagen, ja, Herr, hier bin ich, mache du daraus, was du willst. Ja. Wir sind die Opfergabe, weil wir Anteil am Leib Christi haben. Und wenn wir sagen, wir bringen Christus das Opfer dar, dem Vater hin, dann sind wir da mit dabei, wenn wir uns da auch mit hineinschenken, umso intensiver. Ja. Also es ist nicht so, da vorne steht der Pfarrer, der zaubert am Altar irgendwas und ich habe halt jetzt Zeit, ein bisschen zu beten, sondern es ist so, dass, so hören wir es nachher auch noch im Gebet, dass wir die aktive Teilnahme, dass das Konzil auch gefordert hat, ist eben nicht, um den Altar zu springen oder mit dem Motorrad über den Altar zu rasen, wie es immer wieder mal in unterschiedlichster Form man versucht, Liturgie zu gestalten, sondern die aktive Teilnahme der Gläubigen ist die, dass sie ganz bewusst sich selber ihre Anliegen bis letztendlich die ganze Schöpfung mit auf den Altar tragen und dieses Opfer, das wir von Vater her bekommen, Gott darbringen. Ja, ein gemeinsames Handeln, wo wir auch das allgemeine Priestertum erleben. Aber da möchte ich Ihnen nochmal ganz bewusst machen, dieses aktive Teilnahme, Partizipatio Actuosa, das in den 70er bis 90er Jahren unglaublich stark gepflegt und gepredigt wurde und wir es heute auch in den Köpfen haben, es ist nicht, die Messe wird dadurch nicht heiliger, nicht fruchtbarer, je mehr Menschen im Altarraum rumtanzen. Ja, sondern das ist Kindergeburtstag, sodass jeder auch mal was machen darf. Sondern die wirkliche fruchtbringende Teilnahme an der Liturgie ist diese, dass jeder, der dabei ist, wirklich weiß, es kommt auf mich drauf an und ich bringe all das mit, was meins ist. Also meins meine ich jetzt nicht mein Privates, sondern das, was mir in der Woche oder am Tag durch allerlei, was mir begegnet ist, bewusst geworden ist, dass wir diese Anliegen vor den Altar tragen. Und das ist für, wir haben ja eine relativ kleine Kapelle und da gehen, was weiß ich, 120 Leute rein. Da kann ich oftmals sehen, durch die, die da sind, da kann ich sagen, ach schau mal, ich bringe dir auch all die Frauen, die verlassen worden sind, all die Ehen, die zerstört worden sind. Ich bringe dir die Eltern, die enttäuscht sind von ihren Kindern und umgekehrt. Ich kann dir die alleinlebenden Alten leben, die bringen, die traurig sind. Alleine schon durch das Wahrnehmen der einzelnen Menschen, die da sind, kommen ganz viele Anliegen schon bewusst auch mit auf diesen Altar. Und wenn jeder von ihnen praktisch seins mitbringt, dann wird es ein riesengroßer Berg, den wir da Christus mit ans Kreuz geben können, zur Erlösung und zur Befreiung. Also das ist auch, wenn ich gestern gesagt habe, was bringst du eigentlich mit in die Heilige Messe, dann ist es nicht so sehr das Gutsie, dass der Onkel auch zufrieden ist, sondern dass du, deine Aufgabe ist, so könnten wir sagen, unter der Woche einzusammeln oder am Tag einzusammeln, das, was wir mit zum Herrn auf den Altar legen wollen. Und wir merken auch, und das ist auch diese Idee der Quelle, dass praktisch unser Alltag auf diese Messe hinleben soll und dann aus dieser Messe heraus unser Alltag wieder beschenkt wird. Ja, Quelle des Alltags, so könnten wir sagen. Also diese aktive Teilnahme, das ist etwas, was ich denke, dass wir das uns immer wieder neu bewusst machen müssen. Ja. Es ist nicht dem Pfarrer sei Mess, wie man das manchmal hört, sondern es ist die Messe der Kirche. Deswegen ist Messe auch immer öffentlich. Es ist keine Privatsache, sondern Heilige Messe ist immer auch eine öffentliche Einladung. Und daher ist es auch immer suspekt, wenn Leute sagen, nee, wir wollen für uns selber die Messe feiern. Ja. Sondern Messe ist im Normalfall dieses Zeichen. Genauso wie alle Sakramente, das mache ich noch einen kleinen anderen Seitenhieb, Entschuldigung, ich bin leider manchmal ein bisschen boshaft, aber das, was wir alles betreiben, auch an Taufen, die wir clandestin irgendwie nachmittags in einer riesengroßen leeren Kirche mit einer netten Familienfeier betreiben, das hat letztendlich eigentlich mit der Tiefe dieses Geschenkes nichts zu tun. Sondern die Sonntagsmesse als kleiner Ostertag ist eigentlich der Ort, an dem das neue Glied in die Kirche hineingenommen wird. Die Taufe und alle anderen Sakramente sind keine Familienfeiern. Ich weiß zum Beispiel auch, hat mich sehr beeindruckt, ich habe meine goldene Hochzeit gehalten, da hat mir die Braut erzählt, sie haben auf einem Wallfahrtsort geheiratet, weil sie in diesem Dorf nicht genügend Geld hatten, um eine große Hochzeit zu feiern. Es wurde ein Auto geliehen, das kam zu spät und sie kamen in Triberg, war das glaube ich, oder in St. Trudbert, irgendwo da oben im Schwarzwald, kamen also zu spät in den Gottesdienst der Trauung. Da waren nämlich die 5 Brautpaare, die auch schon da waren, waren schon getraut. Und sie waren also entsetzt und enttäuscht, dass die Trauung jetzt schon vorbei ist. Der Priester hat ihnen zugewunken, wir machen es im Anschluss. Hat die Messe gefeiert und dann im Anschluss wurden sie getraut. Das ist sicherlich nicht der Idealfall, aber dass es eine Trauung gegeben hat, wo 5 oder 6 Paare miteinander Hochzeit gefeiert haben, merken wir auch, dass letztendlich die Trauung auch eine Beauftragung der Kirche für dieses Brautpaar ist und nicht unsere Privatveranstaltung. Aber das nur als kleiner Seitenbemerkung und Seitenhieb, das kann man sicher alles auch anders sehen. Aber, und jetzt kommen wir wieder zur Gabenbereitung und da betet wieder der Priester leider leise, ich weiß nicht, warum das alles leise sein muss, aber es ist halt so, Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem Sinn, nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Ja. Also da ist also nochmal die Haltung, die notwendig ist, benannt, reumütiges Herz, demütiger Sinn, mit der Bitte, dass unser Opfer wir dir gefallen. So dürfen wir also erleben, dass auch die Messe keine Rechtshandlung ist. Ich habe einen Anspruch auf Messe, ich habe einen Anspruch auf Anteil, sondern wir sind eingeladen, daran teilzunehmen. Und der Einladende ist Jesus Christus. Es ist nicht der Priester der Einladende. Also wenn die Leute zu mir sagen, Herr Pfarrer, Sie müssen aber alle einladen, die da kommen zur Kommunion, dann sage ich, ich kann gar niemand einladen, weil ich gar nicht der Einladende bin. Ja? Der Priester ist auch der Eingeladene. Der Einzige, der einladen kann, ist Jesus Christus, weil er der Handelnde da ist. Deswegen auch der Priester muss mit demütigem Herzen und treumütigem Sinn da vor den Altar treten und eigentlich mit großer Ehrfurcht und Scheu jetzt erleben, dass mit ihm etwas geschieht, dass Christus durch ihn jetzt handelt. Soweit einmal dieser Teil. Und dann kommt, was ich auch nochmal beeindruckend finde, es ist ja so, dass im außerordentlichen Ritus der Messe der Priester am Anfang der Messe an die Altarstufen sich verbeugt und dort vor allen bezeugt, dass er ein Sünder ist. Und das haben wir ja gesagt im Schuldbekenntnis, dass das eigentlich eine großartige Veranstaltung ist, dass wir das einander da nochmal sagen. Und ich fand es nett, dass doch der ein oder andere heute schon mal versucht hat, das vor den anderen auch zu bezeugen, auch in der Messe. Wir haben gestern gesagt, dass wir da ruhig eben auch einander eigentlich da anschauen können und sagen, ich bekenn's und ich bereue es und hilf du mir. Ja, das ist eine Selbsthilfegruppe der Sünder. Die Heilige Messe, die sich gegenseitig helfen, zu sagen, Menschenskinder, wir stützen uns. Und jetzt kommt nochmal eine Situation, die manchmal wegfällt oder manchmal auch so rudimentär ist, nämlich die Händewaschung des Priesters. Manchmal sieht man da, dass die Ministranten eingeübt sind, nur 3 Tröpfchen da zu ergießen oder so, was ich auch, dann würde ich es lieber weglassen, denn es ist die Händewaschung, bei der Priester betet, Herr, wasche ab meine Schuld von meinen Sünden, mache mich rein. Ich bete es manchmal bewusst laut, damit die Menschen zum einen nochmal klar haben, wer steht da vorne, da steht ein armer Sünder, Und der muss auch den Mut haben, das vor allem zu zeigen und einzugestehen. Ja. Wenn man es ein bisschen derb ausdrücken will, also der Priester muss jedes Mal noch, bevor es zum eigentlichen Höhepunkt der Wandlung geht, noch mal vor allem die Hosen runterlassen und sagen, ich bin ein Sünder. Ja. Das kann jeder sehen, der Priester ist ein Sünder, der Papst oder wer auch immer da oben hantiert, er ist ein Sünder und das zeigt er auch noch mal vor allem. Finde ich für das Bewusstsein der Priester, aber für das Bewusstsein auch der Gläubigen wichtig zu entdecken. Das Großartige ist eben daran, dass der Herr gerade den Geschwächten, den Sünder nutzt, um mit ihm etwas anzufangen. Der Rechtschaffende, der immer Gute und Treue, der steht dann neben dem Sohn, der wiederkommt im Gleichnis vom barmherzigen Vater und ist eigentlich nur beleidigt, weil er nicht etwas bekommen hat, aber er hat nie verstanden, was der Vater tut. In einer nächsten Schritt ist es dann so, die Einladung zum Gabengebet, lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Oder, was bei uns die gängigere Form ist, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Also hier nochmal ganz bewusst meins, und da ist vornehmlich das Opfer Jesu Christi gemeint, und euer Opfer. Eure Bereitschaft, das Kreuz auf euch zu nehmen. Eure Bereitschaft, den Alltag zu leben. Eure Bereitschaft, all das mitzubringen, was dazu notwendig ist. Verzeihung. Und dann antwortet ihr ja, der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Und da merken wir wieder, dass dieses Opfer für uns und seine ganze heilige Kirche, da merken wir, wie ich gestern gesagt habe, auch zum Heil der Welt, dass es eben nicht die Gemeindeversammlung von XY ist, das auch, sondern dass wir etwas tun, was für die ganze Kirche und den ganzen Leib Christi und die ganze Welt von tragender Bedeutung ist. Ja. Also es ist, wenn man auch alleine oder zu zweit die Heilige Messe feiert, ist es immer ein Dienst an der ganzen Kirche, an der ganzen Schöpfung. So können wir auch, wenn wir sagen, ha, ich habe ja gar nicht so viel und irgendwie so wenig, was ich da mitbringe, aber gerade dieses Wenige, diese 5 Brote und 2 Fische oder andere Sachen, die wir in den Erfahrungsberichten aus der Heiligen Schrift hören, dass gerade das Wenige, das Wasser, der in die leeren Krüge hinein, aus diesem Wenigen macht der Herr dann diese Fülle. Soweit einmal können wir sagen, dass das jetzt die Gabenbereitung ist. Jetzt sind wir vorbereitet, in diesen zweiten Teil einzutreten. Jetzt kann es losgehen. Und wenn das jetzt losgehen kann, dann sagen wir ja, dass sich praktisch ein Loblied auf Gott bezieht. Wir singen jetzt die sogenannte Präfation. Wir könnten einmal die stellvertretend für alle anderen Präfationen, die Präfation des zweiten Hochgebetes anschauen. Da wird es nämlich sehr schön deutlich, wie das gehen kann. Es wird also dann das Gabenbereitungsgebet gebetet und dann kommt dieses dritte Mal, der Herr sei mit euch. Wieder ist jetzt eine andere Weise, ein anderer Raum in dieser Basilika, ein anderer Teil in dieser Basilika eröffnet. Der Herr ist mit euch und mit deinem Geiste, erhebet die Herzen. Da möchte ich auch noch was dazu sagen, allen Organisten und allen Menschen guten Willens. Die Präfation ist nicht der Ort, wo wir das Lied, das Sanctuslied anzeigen und alle Leute im Buch blättern sollen. Sie kennen den Pavlovschen Hundereflex. Der Pavlov hat einen Russe, der hat einen Hundeversuch gemacht und hat dann festgestellt, dass immer wenn er die Glocke geläutet hat und die Hunde vorher immer Fressen bekommen haben, nach einer gewissen Zeit, wenn er die Glocke geläutet hat, die Hunde auch, obwohl kein Fressen da war, Speichelfluss hatten vor lauter Gier, jetzt kommt's gleich. Und das erinnert mich immer auch in der Präfation, leider war ich da auch manchmal abgelenkt, dass wenn der Liedanzeiger aufleuchtet, reflexartig man das Buch aufschlägt. Das ist ein so absolutes No-Go, ich kann es nicht verstehen, wieso das auch so schwer aus Organisten und auch aus Gläubigen herauszubekommen ist, weil ich kann nicht sagen, der Herr sagt, ja, mit deinem Geiste, wir haben sie beim Herrn, oh, das ist würdig und recht und nebenher ein Dings, weil das geht einfach nicht. Also wenn da jemand da ist, der mit Gottesdienst überhaupt gar nie was am Hut hat, und das miterlebt, weiß er, dass alles, was da passiert, unehrlich ist. Ja. Also anhand dieser Gesten, und ich erinnere mich auch, um nochmal ein kleines Anekdote loszuwerden, ich erinnere mich an einen Gottesdienst, den ich auch haarsträubend fand. Da war ich, da betete der Pfarrer, wollte lustig sein, Ministranten an die Gewehre, auf in den Kampf. Das war das Gebet zum Einzug in den Gottesdienst. Und dann habe ich selten, bis auf einmal noch, jetzt allerdings später erst, so einen schmutzigen und dreckigen Altar erlebt, wie ich es noch gar nie erlebt hatte. Und als ich das dem Priester nachher sagte, er mir vorgeworfen hat, ich hätte eine übertriebene eucharistische Frömmigkeit. Ich sagte, ich war eine Zeit lang ja auch stellvertretender Dekan und habe Visitationen machen müssen. Und da habe ich mit dem Mesmann immer ausgemacht, also mindestens der Standard, wenn jemand als Gast zum Kaffee trinken kommt, so sauber muss der Altar und auch alle Gegenstände sein. Das ist die Minimalforderung. Ja. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier Ministrant bin und erlebe, der Pfarrer sagt, an die Gewehre oder an die Waffen, ich weiß, an die Gewehre, glaube ich, wir gehen in den Kampf, und dann den Altar sehe und der sagt, das ist das Allerheiligste, dann weiß jeder, das kann es gar nicht sein. Ja. Und darum, glaube ich, auch ist es so wichtig, dass die in der Liturgie die Zeichen mit den Worten übereinstimmen, so wie ich es vorher beim Händewaschen auch gesagt habe, dass es wirklich wahrhaftig und stimmig ist, sonst prägen wir die Lüge und jeder weiß, das stimmt nicht, was da passiert. Ja. Und so ist es auch, dass die Gemeinde bei den Amtsgebeten des Priesters steht, also die Gemeinde steht auf zum Tagesgebet, zum Gabengebet und zum Schlussgebet. Die sitzt nicht beim Gabenbereitungsgebet, weil wenn wir zu Gott sprechen, im Gebet steht die Gemeinde. Das heißt, also nach der Bereitung der Gaben zum Gabengebet steht die Gemeinde auf. Und nicht erhebet die Herzen heißt ja nicht erhebt die Hintern. Ja, das ist nämlich komischerweise mittlerweile in vielen, also in fast allen Gemeinden, als ob wenn einer taub ist oder im Fernsehen das Ding abstellt, dann denkt er, erhebet die Hintern. Ja, weil dann stehen die Leute auf. Aber das ist nicht da gemeint, sondern da kommt wieder der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Es bedeutet, ich glaube, dass wirklich der Geist durch diesen Priester jetzt hier gegenwärtig wirkt. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Ja. Man kann nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon, heißt es ja. Und so ist auch die Frage, wenn wir sagen, erhebet die Herzen, was tust du da? Wenn du das hörst und dann fröhlich sagst, wir haben sie beim Herrn. Diese Einladung, das Herz dorthin zu wenden, könnten wir zweierlei Sachen überlegen. Wenn ich jetzt gerade hier den Übertragungswagen draußen sehe und sehe, wenn der die Satellitenschüssel so einrichtet, dass genau der Empfang stimmt, dann könnten wir auch sagen, so wie dieser Übertragungswagen genau die Frequenz oder die Richtung oder den Winkel finden muss, damit er am besten senden kann und empfangen kann, so muss auch der Gläubige jetzt in der Präfation sein Herz ausrichten, dass er genau dahin ausgerichtet ist, woher die Gnade kommt. Das wäre so ein Bild dafür, was es heißt, mich jetzt auszurichten, dass ich mein Herz beim Herrn habe. Und so ist auch diese, was weiß ich, wir haben ja oft irgendwelche Sorgen oder Sachen, die wir beschäftigen, das sind unsere Gedanken, da ist alle unser ganzes Wesen, entweder bei unseren Kindern oder beim kranken Mann oder der Frau oder so, da sehen wir, dass wir doch häufig mit ganzem Herzen bei einer Sache sein können, ja, die uns aber oftmals auch vom Eigentlichen ablenkt auch, ja. Und so sind wir eingeladen, mit ganzem Herzen und mit ganzem Sinn beim Herrn zu sein. Ja. Aber nicht, und das möchte ich bei all diesen Sachen sagen, nicht weil es der Herr braucht, sondern dass wir auf Empfang sein können. Dass wir es empfangen können, wir bekommen können. Dass wir ausgefüllt werden können. Ja. Und dann antwortet der Priester, nachdem wir fröhlich sagen, wir haben sie beim Herrn, antwortet der Priester, lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken Gott für diese Gnade, für diese Gaben, dass wir jetzt von ihm her empfangen dürfen. Das ist würdig und recht. Und dann kommt dieses Loblied. Dann heißt es immer, wir haben es ja schon mal gesagt, in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Das ist einer der Standardeingangssätze der Präfation. Und dann loben wir meistens, danken wir für Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen, heißt es hier im zweiten Hochgebet. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Dann wird also praktisch über das Heilswirken Gottes ein Lobgesang gebracht. Ja. Es ist ein Freudenruf, wo wir erleben, das, was in der Offenbarung steht, dass alle Engel und Heiligen herzutreten und Gott, dem Dreieinigen, zujubeln. Und das passiert jetzt auch. Wir jubeln Gott zu und da heißt es dann zum Schluss, darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Also, wenn wir vereint singen mit denen, dann bedeutet es ja, wir müssen ja irgendwie miteinander am gleichen Ort oder in der gleichen Weise in der Lage sein, dem Herrn zu singen. Und so stelle ich mir das auch vor, wir erleben die Offenbarung, diese Liturgie des Himmels. Wir treten jetzt in diesen heiligen Bereich der Basilika Heilige Messe ein, so wie wir es schon mal gesagt haben, und sind jetzt da, wo schon die Engel und die Heiligen und auch die verschiedenen Engelschöre, Mächte, Throne und Gewalten, wie wir es in anderen Teilen benennen, die verschiedenen Engelschöre, die da im Lobpreis auf den Herrn sind. Ich war lange Zeit immer wieder in Gemeinden, wo es großartige Organisten und Chöre gab. Und es gab in der einen Gemeinde einen Chor, der regional der Beste war. Und da war man jemand, wenn man da mitsingen durfte. Was, du darfst da in dem Chor mitsingen? Das ist ja beeindruckend. Ja. Also nicht nur in deinem eigenen Dorfchor, sondern du darfst jetzt hier in einem ganz besonderen Chor mitsingen. Und so können wir auch sagen, es ist also die Einladung, zum weltbesten Chor dazugehören zu dürfen, dass wir mit allen Engeln und Heiligen jetzt gemeinsam singen dürfen. Und da singen wir das alte hebräische Kadosh, 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 das, wie wir es im Deutschen dann sagen, heilig, heilig, heilig. Es wird schon im Alten Testament beschrieben, dass da dieses heilig Gott dem Allmächtigen gesungen wird und wir stimmen ein, heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Und beschreiben und jubeln Gott zu, mit welcher Schönheit, mit welcher Wahrheit, mit welcher Schlichtheit Gott da ist und wir jetzt damit feiern dürfen. Wir sind also, die Heilige Messe ist die Einladungskarte, teilzuhaben, zumindest durch ein gewisses Schlüsselloch, wir haben es ja schon mal gesagt, Schlüsselloch, wo wir an der himmlischen Liturgie teilhaben und da mitmachen können. Vielleicht sage ich noch etwas, wenn ich da von himmlisch und heilig und großartig und wunderbar spreche, dass wir natürlich das so unglaublich großartig sein wird, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die schon auch den Himmel verschmecken konnten und sehen durften und sprechen ja von einem strahlenden Licht zum Beispiel, das wir gar nicht beschreiben können, weil es so ein Licht auf der Erde gar nicht gibt. Dieses Licht, was viel heller ist als alles Licht, was es auf der Erde gibt, aber nicht blendend ist und so weiter, könnten wir solche Beschreibungen nennen, ja. Und da denken wir immer, Gott ist immer bombastisch, ja, und erwarten eigentlich auch in der Messe, wir hatten es beim Mittagessen gerade von der Krönungsmesse, also wir erwarten eigentlich immer eine Krönungsmesse. Und häufig ist es aber, sage ich mal, Kinderflöten dritte Stunde oder so. Ja. Das heißt, dass wenn wir in dieser Schlichtheit der Liturgie, auch einer einfachen Bergkapelle irgendwo auf dem Berg, da passiert genau das Gleiche wie bei einem pompösen Weiheakt in der Petersbasilika in Rom, dass der Herr sucht nicht das Außergewöhnliche, sondern er kommt immer in der schlichten Form daher. Wir haben ja beim Gloria heute gesagt, in Bethlehem im Stall bewundere ich heute noch besonders die Sterndeuter, die kommen, ihn sehen und niederknien. So heißt es im Lukas-Evangelium. Ja. Wie kommt ein Mensch darauf, wir haben ja gesagt, der Afrikaner regte sich auf heute im Vortrag, dass das Baby in der Futterkrippe lag, die kommen, sehen und knien nieder. Die müssen also mit einer Herzensschau ausgestattet gewesen sein, dass sie nicht sagen können, also da war unser Reiseprospekt, aber ist hier überhaupt nicht. Hier ist weder ein König noch ein Palast noch sonst irgendwas, sondern es ist eine elende Hütte, arme Leute und irgendein kleines Kind. Also da ist irgendwas falsch gelaufen. Nein, sie erkennen, hier ist Gott gegenwärtig. Und das Gleiche, wenn wir aufs Kreuz schauen, dass wir da auch, wenn wir jemanden fragen, ist das was Bombastisches, ist es was Großartiges, dann wird der normal empfindende Mensch sagen, nein, es ist scheußlich, grauslich und unerträglich. Und das ist, da sagt der Herr vorher, ich bin noch nicht verherrlicht, meine Stunde ist noch nicht gekommen, ich bin noch nicht verherrlicht. Er nennt also das am Kreuz sein, seine Verherrlichung. Bis hin, wenn wir in der Eucharistie dann den Leib Christi austeilen, dass es für viele schwer ist zu glauben, dass dieses Brot, was äußerlich Brot ist, tatsächlich Christus mit Gottheit und Menschheit gegenwärtig ist. Gott sucht also immer das Schlichte, das Kleine, das Unscheinbare, um uns die Fülle des Himmels zu bringen. Das sage ich nur deswegen, dass wir, wenn ich manchmal vielleicht ein bisschen überladend die Dinge benenne, dass es wirklich darum geht, dass wir nicht so erwarten müssen, hier muss ich jetzt eine ganz wahnsinnsoriginelle, tiefste Gotteserfahrung haben und bin enttäuscht, wenn ich das nicht erlebt habe, sondern ich glaube, dass es einfach die Realität ist. Wir sprechen von der Realität, dass hier was Großartiges passiert in ganz unscheinbarer, schlichter Form. Ich lese einfach einmal diese Präfation des zweiten Hochgebetes vor. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. In diesem schlichten Loblied wird beschrieben, was in der Messe geschieht. In der Messe geschieht, dass Christus der Heiland, der Mensch geworden ist, ein heiliges Volk für Gott erwerben möchte. Und durch was hat er das getan? Dadurch, dass er die Arme ausgebreitet hat am Holz des Kreuzes und somit den Tod besiegt und die Auferstehung kundgetan hat. Das geschieht in der Heiligen Messe jetzt folgend. So sind alle Präfationen letztendlich daraufhin ausgerichtet, Gott zu loben und diese Erfahrung zu machen, wir dürfen mit dem ganzen englischen Heer, mit den Engeln und Heiligen, dürfen wir beten, singen und erleben, dass das jetzt geschieht, was wir besungen haben. Ich möchte anhand, und so werden wir auch morgen weitergehen, anhand des ersten Hochgebetes ein bisschen uns schildern, wer alles zusammen eigentlich da aufgebaut ist. Und das Hochgebet, das erste, ist auch ein filigranes Kunstwerk, weil es auch verschiedene, wie eine Pyramide quasi aufgebaut ist. So ist ja die ganze Heilige Messe aufgebaut, aber das Hochgebet noch einmal besonders, wo wir diesen Berg nach Golgotha besteigen, um dann mit Maria und Johannes unter dem Kreuz zu erleben, dass Jesus Christus sich für uns hingibt. Ja. Also wer realistischerweise in der Heiligen Messe bei der Wandlung teilnimmt, kann eigentlich nicht mit Fug und Recht sagen, mich mag niemand. Ja, mich hat ja keiner lieb. Ich bin immer schon zu kurz gekommen. Sagen wir ja manchmal. Und die Heilige Messe zeigt uns, dass zumindest von Gott her das nicht stimmen kann. Es kann sein, dass wir es menschlich erlebt haben, wir da manchmal auch gerne festhalten dran, weil es auch so schön ist, aber es ist so, dass wir menschlich gesehen das vielleicht so haben, aber von Gott her seine Zusage, seine Angebote alle ganz anders sind. Daher möchte ich mit Ihnen noch am Schluss darüber beten. Jesus, es ist letztendlich so großartig und gewaltig, was du uns anbietest und schenkst in der Heiligen Messe, dass wir häufig es gar nicht für möglich halten, dass wir sehr schnell unser Aber sagen, ja, ja, aber. Ich merke ja nichts davon, ich sehe nichts davon, ich erlebe es nicht. Stimmt denn das, was der da vorne sagt? Und so bitte ich dich, dass jetzt auch alle Teilnehmer, die am Radio dabei sind und wir hier, dass du unsere Herzen bereitest, dass diese Abers, dass du die aufsprengst, dass dieses Festhalten an dem für unmöglich halten, dass du uns gut sein willst, dass du uns stark machst, dass du uns an dir teilhaben lässt, dass deine Liebe so groß ist, dass du dich nach mir sehnst, dass jeder von uns sagen kann, danke, Jesus, für deine Sehnsucht, für deine Hingabe. Alles, was du getan hast, hast du für mich getan. Herr, wir gucken oftmals als Zuschauer, wo wir nebendran stehen und das über uns ergehen lassen und wir schon sagen, ja, der Herr hat schon die Welt erlöst und er die Sünden auf sich genommen. Aber bei mir ist es doch nochmal ganz anders. Bei mir ist es ganz anders. Und da sind wir ganz schnell in der Gefahr, dir nicht zu trauen, weil wir unsere Erwartungen haben, unsere Vorstellungen haben, weil wir immer wieder sagen, dass ich ganz anders bin. Also bei mir, ja, bei den anderen glaube ich das, aber bei mir ist es ganz anders. Wir haben immer wieder Ausflüchte, Ausreden, haben Argumente, oftmals auch gute, die uns davon ablenken und abhalten, dass wir dein Angebot, deine Liebe, deine Fülle annehmen können. Und so bitte ich dich jetzt um Verzeihung für alle heiligen Messen, in denen wir teilnahmslos dabei waren, in denen wir dir nicht zugetraut haben, dass du jetzt wirklich Großes vollbringst, wo wir nicht zugetraut haben, dass du in uns jetzt Großes vollbringen willst. Herr, und so bitte ich dich auch, dass du unser Herz öffnest, dass durch die heilige Beichte, dass du uns da bereitest, dass wir neu anfangen können und sagen können, du hast uns zugerufen, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Alles, was ich getan habe, habe ich für dich getan. Der Himmel freut sich mehr über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Und so ist es gut, dass wir erfahren durften, dass in der Heiligen Messe auch Sündenvergebung geschehen ist. Dass wir erfahren dürfen, dass der Priester vor allem noch einmal seine Schuld bekennt und mich somit ermutigt, dass ich auch sage, Herr, wasch ab meine Schuld, von meinen Sünden mache mich rein. Dass ich auch bereit werde, jeder einzelne von uns zu sagen, mit demütigem Herzen und reumütigem Sinn komme ich zu dir. Oder dass wir auch jeder einzelne mitspricht, Herr, sei du in meinem Herz und auf meinen Lippen, damit ich dein Evangelium würdig verkünde, in meinem Alltag, in meinen Begegnungen mit den Menschen. Dass wir plötzlich entdecken, dass wir nicht ein kleines Rädchen sind, was unscheinbar irgendwo in der Ecke tickt, sondern dass du ganz bewusst uns dorthin sendest, wo wir sind, damit du durch uns hindurch dahin kommen kannst. Du hast uns wie eine lebendige Monstranz gestaltet, dass wir das Gefäß sind, in dem deine Liebe, deine Gottheit, dein Erlösungswerk in uns in diese Welt getragen werden soll. Dass Liturgie letztendlich nicht nur diese Zeit der Messe in der Kirche bedeutet, sondern dass Liturgie mein Leben bedeutet. Dass ich Anteil habe an diesem göttlichen Wirken im Himmel und auf Erden. Dass ich wie Jesus in dieser Welt sein darf, um Gottes Wort und Gottes Heil in diese Welt zu tragen. So bitte ich dich um Verzeihung für all das, wo wir das Bild auf dich hin verdunkelt haben, wo wir nicht mehr oder noch nie auf dich uns eingelassen haben, sondern wo wir uns den Gottesdienst ertragen haben, an uns haben herunterlaufen lassen, wo wir nicht wirklich bei dir waren. Schenk uns jetzt auch neu diesen Mut und diese Freude, dir zu trauen und zu glauben, dass du uns einlädst in die himmlische Liturgie, dass wir mit allen Engeln und Heiligen dir einen Lobpreis singen dürfen. Dafür danken wir dir jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, Sie hörten den vierten Exerzitienvortrag von Pater Hubertus Freiberg.